Wunderschönen guten Morgen nochmal meinerseits. Wie Rüdiger schon gesagt hat, ich habe heute das Privileg, euch einzuführen in das Thema die Autorität der Schrift. Und ich habe mir eigentlich so die Frage gestellt, warum können wir überhaupt die Bibel ernst nehmen? Harry Potter ist auch ein Buch. Wir wissen, dass es nicht gut ist, aber wo liegt der Unterschied genau? Und genau das will ich mit euch jetzt einfach erstmal ein bisschen teilen. Kann man die Bibel ernst nehmen? Warum kann man sie einfach ernst nehmen? Und das wollen wir uns zusammen mal anschauen. Es ist sehr interessant, die Bibel wurde über einen Zeitabschnitt von 1500 Jahren geschrieben. Also wirklich eine lange Zeitspanne, zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben, von vielen unterschiedlichen Leuten. Es sind 66 Bücher und wenn man sich so anschaut, sehr viele unterschiedliche Autoren, die in unterschiedlichen Kulturen gelebt haben. Viele waren Juden. Daniel ist in Babylonien groß geworden. Das war eine ganz andere Kultur und all diese Sachen. Es war zu unterschiedlichen Orten wurde das Wort geschrieben, aber dennoch hat sie eine einzige Botschaft. Es hat einen roten Faden und das ist Jesus Christus. Und ich glaube, das kann man auch sonst von keinem Buch sagen, das aus so vielen Dingen zusammengestellt wurde. Auch so der Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, das finde ich sehr interessant. Man findet im Neuen Testament 250 Zitate auf das Alte Testament und mehrere hundert Bezugnahmen. Also es gehört auf jeden Fall auch zusammen. Nicht nur wir Christen haben das Neue Testament und für die Juden ist das Alte Testament. Es gehört zusammen und es ist eins. Genauso finden wir auch sehr viele Prophetien, ja, vor allem im Alten Testament. Ich habe mal nachgeschaut, es sind 6408 Verse mit prophetischer Aussage. Und mehr als die Hälfte hat sich jetzt schon erfüllt. Und kann man mathematisch berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das alles zufällig geschehen ist. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich gleich null. Und ich finde es echt erstaunlich. Und ich habe euch auch ein sehr interessantes Beispiel damit gebracht. Und zwar können wir mal alle Hesekiel aufschlagen. Und zwar Hesekiel 26. Genau, in diesem Kapitel kündigt Hesekiel etwas über die Stadt Tyrus an. Und zwar Vers 4 und 5. Und sie werden die Mauern von Tyrus zerstören und ihre Türme niederreißen. Und ich will das Erdreich von ihr wegfegen und sie zu einem kahlen Felsen machen. Zu einem Ort, wo man die Fischernetze ausspannt, soll sie werden inmitten des Meeres. Ich habe es gesagt, spricht Gott der Herr, sie soll den Völkern zur Beute werden. Und weiter geht's dann auch in Vers 12. Und sie werden deinen Reichtum rauben und deine Handelsgüter plündern. Sie werden deine Mauern niederreißen und deine prächtigen Häuser zerstören. Sie werden deine Steine, dein Holz und dein Schutt ins Wasser werfen. Und noch zusätzlich würde ich noch Vers 14 vorlesen. Ich will einen kahlen Felsen aus dir machen. Du sollst ein Ort werden, wo man die Fischernetze ausspannt und du sollst nicht wieder aufgebaut werden. Denn ich, der Herr, habe es gesagt, spricht Gott, der Herr. Also ist ganz klar, was Hesekiel da sagt. Die Stadt Tyrus, sie wird zerstört werden. Die Trümmer werden ins Wasser geworfen, ins Meer. Und schreibt auch noch was über Fischernetze. Und wenn wir uns jetzt mal die Geschichte dazu anschauen, circa ein Jahr später hat König Nebukadnezar II. Die Stadt belagert und nach 13 Jahren Belagerung haben sie die Stadt erobert und haben sie kurz und klein geschlagen. Kein Stein lag mehr auf dem anderen, es war alles in Schutt und Asche. Also schon mal, das Erste hat sich erfüllt, die Stadt wird zerstört werden. Mit dem Meer, das hat noch eine Weile gebraucht. Circa 250 Jahre später erst kam Alexander der Große. Der wollte die neue Stadt Tyrus erobern, die nämlich auf einer Insel lag, ganz nah am Festland. Und er hatte einfach die gute Idee, diese ganzen Trümmer ins Meer zu werfen, damit sie so einen Damm haben, über den sie dann auf die Insel kommen können. Und das haben sie getan. Ja, sie haben die Trümmer ins Meer geworfen, hatten richtig einen 60 Meter breiten Damm, womit sie auf die Insel gekommen sind und diese neue Stadt Tyrus erobert haben. Und auch da hat sich das Wort, das hier Hesekiel gesagt hat und geschrieben hat, erfüllt. Und das Beste ist, wisst ihr wozu, dieser Damm heute genutzt wird, um die Fischernetze zu trocknen. Und da merken wir auch wirklich so diese ganz kleinen Dinge, wo wir gar nicht drauf schauen würden. Gott steht dazu und es wird sich erfüllen. Also ich finde das Beispiel echt gigantisch. Auch finden wir sehr viele Prophetien auf Jesus. Es sind 300 Prophezeien im Alten Testament auf Jesus. Und es hat sich alles genauso erfüllt, wie es drin steht. In Micha 5, Vers 1 steht, und du, Bethlehem, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Ja, es hat Micha schon Jahrhunderte, bevor Jesus Christus geboren wurde, hat es prophezeit. Oder gleich am Anfang in 1. Mose 3, Vers 15, ja, nach dem Sündenfall, spricht Gott zu der Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und wir wissen genau, als Jesus gekreuzigt wurde, dass seine Hände und auch seine Ferse durchbohrt wurde. Und auch da, schon ganz am Anfang, nach Grundlegung der Welt, das prophetische Wort, das hat sich erfüllt. Und Jesaja, ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich diesen Vers lese, Jesaja 53, also wenn man den so liest, man prophezeit er auch über Jesus und eigentlich bekommt man den Eindruck, dass er daneben gestanden haben muss, weil es so detailliert und so genau ist. Jesaja 53, ich lese mal ab Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er, in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Also wie gesagt, ich finde es echt erstaunlich. Ja. Wird in einem Grab eines Reichen begraben, es ist einfach so genau und das Jahrhunderte, bevor es überhaupt geschehen ist. Und wie gesagt, wir finden 300 dieser Verse, die sich auf Jesus Christus beziehen, obwohl die Leute das zu der Zeit eigentlich hätten gar nicht wissen können. Und ich finde, es zeigt einfach, das Wort, es ist wahr. Wir können dran glauben. Und es gibt auch weiterhin die Prophetie, die, wie gesagt, das ist mehr als die Hälfte, aber es gibt noch viele, die sich erfüllen werden. Momentan, wenn wir auf Israel schauen, gibt es viele Prophetien, die sich da erfüllen. Und es gibt auch noch die hervorragende Theorie, dass Jesus Christus zurückkehren wird. Und dass er sein Reich hier aufbauen wird und regieren wird über die ganze Welt. Genau. Bibel ist wahr, haben wir nun festgestellt. Und ich mache jetzt gleich weiter noch, was die Bibel denn jetzt für uns so genau, warum können wir dieses Wort nutzen, was bringt es uns selber? Und es gibt ein sehr neumodisches Hobby, ja, das nennt sich Geocaching. Ich weiß nicht, ob irgendjemand schon was davon gehört hat. Ja, um es euch kurz zu erklären, es ist eine Schatzsuche mit so einem GPS, so ein kleines Navigationsgerät, wo man Koordinaten eingeben kann und dann läuft man diesem Gerät hinterher, kommt zu einem Ort und da hat man dann einen Umkreis von 5 Metern ungefähr, wo man dann so einen kleinen Schatz suchen kann. Das ist einfach ein Hobby, es macht sehr viel Spaß. Und wenn man sich das mal so anschaut, genau das ist die Bibel, es ist eine kleine Schatzsuche, die wir haben können. Und wenn wir darin forschen, haben wir Schätze, die für uns wichtig sind, die uns weiterhelfen und die uns wirklich gut tun. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und da merken wir, es ist für uns ja nützlich zur Belehrung, Überführung, zur Zurechtweisung und der Erziehung. Ja, das sind 4 Dinge, die man sich am besten sehr gut merken kann. Wir dürfen den Vers schon auswendig lernen. Und aber merken wir, es ist für uns und es ist für uns gut. Und ich habe jetzt, Rüdiger wird da dann gleich noch anknüpfen, wir haben uns die konkreten Auswirkungen, dass das Wort Gottes auf uns hat, haben wir ein paar Dinge einfach herausgesucht. Ja. Und das erste ist, dass das Wort uns Freiheit bringt. Durch das Wort erkennen wir die Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Das Wort Gottes führt uns in Wahrheit. In Freiheit. Entschuldigung. Ja, Wahrheit, genau, das wäre der nächste Punkt dann auch noch. Aber ich wollte jetzt auf die Freiheit drauf, Entschuldigung. Wort, wir werden die Wahrheit erkennen und wir werden frei dadurch. Und wir erkennen einfach, was Lüge ist. Wir erkennen in unserem Leben die Dinge, die nicht gut sind. Und wir kommen in Freiheit dadurch, weil das Wort Gottes sagt, das ist nicht gut. Und wenn wir dieses Wort Gottes wirklich wahrnehmen und ernst nehmen, werden wir dadurch in Freiheit gelangen. Wir dürfen nicht an der Lüge festhalten, weil das sagt das Wort Gottes. Zweiter Punkt ist, dass Glaube entsteht. Ja, in Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ja, also wenn wir Gottes Wort hören, entsteht Glauben in uns. Durch die Predigt kommt der Glaube. Wenn wir es hören, wir lesen diese wunderbaren Geschichten, die Gott getan hat. Wir hören auch so Zeugnisse von Menschen und wir merken einfach, wow, und das kann dieser große Gott genauso in uns tun. Und es entsteht Glaube darin. Und nun darf ich übergeben an Rüdiger.
Wunderbar, vielen Dank, lieber Lukas. Wir werden also jetzt weitergehen bei dem Thema, was sind die lebensverändernden Auswirkungen, wenn wir das Wort Gottes, von dem wir ja gehört haben, dass es wirklich das Wort Gottes ist, nicht irgendein Menschenwort, sondern es ist Gottes Wort, was über, wie gesagt, verschiedene Autoren uns überliefert ist. Von 1. Mose bis Offenbarung 22, ja, zwischen Deckel und Deckel. Habt ihr eine Bibel hier mit? Ist das hier eine biblische Gemeinde? Ja. Könnt ihr mal hochhalten, ja? Wow, tatsächlich ganz hinten, die Kinder sogar, sehr gut. Also es ist wichtig, in diesen Zeiten der Verwirrung und wo es immer dunkler wird in der Welt, sich auf die Wahrheit zu gründen, das ist das Wort Gottes. Und nur mal anmachen, die Uhrzeit, nicht, dass das hier zu lang geht. Genau, und wir haben also festgestellt, das Wort Gottes, wenn wir es mit Glauben vermischt aufnehmen, wenn wir es anwenden, wenn wir es hören, wenn wir es meditieren, auswendig lernen, die Bibelschüler müssen etwa jeden Monat 10 Bibelverse auswendig lernen und dann weitergeben. Und das ist gut als Jugendliche, aber auch in jedem Alter oder auch als Kind, das Wort Gottes aufzunehmen und dass man quasi darauf gegründet ist und dass man doch immer wieder sich erinnern kann. Und es hat eine Auswirkung auf sein eigenes Leben, wie wir gerade festgestellt haben, die konkreten Auswirkungen. Es bringt Freiheit. Johannes 8, Vers 31, dann das Wort bringt Glauben und es bringt auch die Quelle der Weisheit. Es steht im Jesaja steht es auch, aber im Psalm 119, Vers 98, Psalm 119, Vers 98, könnt ihr auch mal mit aufschlagen, liebe Glaubensgeschwister hier in Goslar und aus der Umgebung. Psalm 119, Vers 18 ist ja der längste Psalm. Es geht um das Wort Gottes. Man nennt es auch das güldene ABC. Und da ist es ganz im Hebräischen ganz kunstvoll aufgeschlüsselt. Es geht nach jedem Buchstaben im hebräischen Alphabet, wird über das Wort Gottes hier quasi, ist ja ein Gebet, ist es ein Gesang, ein Loblied. Und da heißt es so wunderbar, so kunstvoll, dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde. Das Gebot, im Psalm 119 steht über die Bibel, über das Wort Gottes Verschiedenes, das Gesetz, das Gebot, die Weisung, ja. Es ist aber immer das Wort Gottes gemeint. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde. Wer möchte weise sein? Ja, wow. Wenn du weiser sogar als deine Feinde sein willst, lese das Wort Gottes, denke darüber nach, verinnerliche es, es bringt Glauben und gründe dich auf das Wort Gottes. Dann heißt es weiter, denn ewig ist es mein. Ewig ist das Wort Gottes mein. Verständiger als alle meine Lehrer. Ja, wer hatte schon mal Lehrer in seinem Leben? Alle waren doch mal in der Schule, allgemeine Schulpflicht. Stimmt, mach mal die Uhrzeit rein. Weiser als die Lehrer, ja. Professor Dr. Zucker Klug ist nicht so weise, als wenn du das Wort Gottes liest. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Ein Gläubiger ist hier. Halleluja. Wunderbar. Nein, ein paar mehr. Sehr schön. Und doch, wir können wirklich begeistert sein. Das ist nicht nur irgendwas Langweiliges, was verstaubt ist. Viele haben ja eine Bibel, wir haben von Harry Potter gehört. Es hat die zweitstärkste Bestseller-Auflage der Welt, Millionenauflagen. Das ist sowas Okkultes. Aber die Bibel ist immer noch das meistverkaufte Buch der Welt. Amen. Kannst ruhig Amen zu sagen. Das kannst du überall nachgucken, recherchieren. Und es ist aber auch schön, die Bibel zu haben, das ist ja überhaupt die Hauptsache. Viele, viele Nationen und viele Länder, da wirst du ins Gefängnis gebracht, wenn du nur eine Bibel anhast, mit hast, ja. Und wenn du mit einer Bibel ankommst, ist ein Grund sozusagen auch umgebracht zu werden und so weiter. Die kriegen Verfolgung. Wir haben hier Bibeln ohne Ende. Ich habe gerade euer Plakat gelesen, von Lutherbibel bis zur Volksbibel, wo wir das Letztere nicht empfehlen in der Bibelschule. Aber auf jeden Fall verschiedenste Sorten von Schlachter, Elberfelder Bibel und so weiter, Bibelübersetzungen, neue Hoffnung-Übersetzungen, gute Nachrichten, was es alles gibt. Ja, wir haben eine Fülle in unserer westlichen Welt und dürfen das in Freiheit lesen. Aber viele, die schreiben die Bibel ab und geben sie weiter. Und wir dürfen wirklich von ganzem Herzen dankbar sein, dass wir das Wort Gottes haben. Wir können gerne nach dem Gottesdienst noch sprechen, wenn man Einsprüche hat. Genau. Und hier heißt es weiter, dann wunderbar, hier, verständiger bin ich als meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Deine Zeugnisse, ein anderes Wort für die Bibel. Einsichtiger als Greise bin ich, also als die Ältesten, ja, denn deine Vorschriften haben mich gehalten, sagt der Psalmbeter. Und es heißt auch so wunderbar in 2. Timotheus, kann man auch mal mit aufschlagen, 2. Timotheus 3, Vers 15, da heißt es ganz herrlich hier im Wort Gottes, 2. Timotheus 3, Vers 15, da heißt es so, hier von Paulus an den Timotheus, 2. Kapitel Timotheus 3, Vers 15, heißt es hier, du aber bleib in dem, was du gelernt hast, wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du das Kind als Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Wir haben das Wort Gottes und wenn wir es von Kind auf haben, wie bei Timotheus, der eine ganz gläubige Mama hatte, eine Mutter hatte, die haben ihn unterwiesen und das Wort Gottes hat die Kraft, uns weise zu machen. Also wenn du das Wort Gottes nimmst und mit Glauben vermischt aufnimmst, dann macht es dich weise. Das sind nur ein paar wenige Bibelstellen. Dann das Wort Gottes erzeugt in uns Freude. Ja? In Johannes 15, Vers 11, in diesem wunderbaren Evangeliumsausschnitt, können wir das lesen. Johannes 15, Vers 11 heißt es, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Wir dürfen eine völlige Freude haben, wenn wir das Wort Gottes lesen, aber auch es umsetzen. Ja, das Wort Gottes erzeugt Freude. Auch in 1. Johannes 1, Vers 4 spricht das Wort Gottes darüber. Eines der lebensverändernden Auswirkungen, ja, in einer Welt, wo viele, viele Menschen keine Freude mehr haben. Sie sind so unsicher, sie wissen nicht, was die Zukunft bringt. Weltwirtschaftskrise und viele andere Stichworte brauchen wir da nur nennen. Ja, im Nahen Osten war jetzt fast schon wieder ein Krieg mit dem Gazastreifen. Die ganze Welt, es sitzt da alles wie auf dem Pulverfass in Israel, ja. Und aber wir dürfen in dem allen wissen, dass wir Freude haben, sogar mitten von Bedrängnis, von Leiden, von Verunsicherung. Ja, das ist, was er an seine Jünger gesagt hat, auch an uns heute, an Menschen in dieser Zeit, in diesem Jahr 2012. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Wer möchte völlige Freude? Lies das Wort Gottes, setz es um. Dann das nächste Wunderbare, wenn wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, weitergeben, ist, es bringt Reinigung. Ja, wir haben das vorhin gehört, auch von unserem Vorredner. Das Wort Gottes bringt Reinigung. Johannes 15, Vers 3, können wir auch mal aufschlagen. Johannes 15, Vers 3, da steht Folgendes. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Das Wort Gottes, so sagt es auch immer an anderer Stelle, ist wie ein Wasserbad, das Wasserbad. Heute Morgen seid ihr in ein Wasserbad mit hineingenommen. Vielleicht habt ihr alle schon geduscht heute, ja, kann ja sein, so mit natürlichem Wasser, was ja auch hilfreich ist, genau, und vor allen Dingen, wenn man so enge Gemeinschaft hier hat, ja. Aber das Wasserbad des Wortes Gottes, ja, baden im Wort Gottes, ja. Das ist so herrlich in der Bibelschule, von morgens bis abend, wir singen das Wort Gottes, wir beten das Wort Gottes, wir proklamieren das Wort Gottes, wir lernen es auswendig und so weiter. Und das ist für jedermann, für jede Frau, jeden Mann Gottes, jeden Christen so wichtig. Das hat eine reinigende Wirkung. Ja, wenn du das Wort Gottes aufnimmst, es reinigt deine Motive, deine Haltungen, alles, wozu es auch ausgesandt wurde. Ja, im Epheser 5, 26 heißt es, um sie zu heiligen, sagt er, ist das Wort Gottes ausgegeben und rausgebracht worden. Reinigung durch das Wasserbad im Wort. Herzlich willkommen heute zur Badezeit, ja, in eurer Gemeinde. Ja, das Wort Gottes hat die nächste Auswirkung, es ist Heilung. Es bringt Heilung und es ist Heilung, ja. Psalm 107, Vers 20. Ist auch eine ganz schöne Belegstelle dazu. Es sind, wie gesagt, nur kurze Ausführungen, was das Wort Gottes alles beinhaltet, was es für lebensverändernde Auswirkungen hat, wenn wir es wirklich reichlich in unserer Mitte wohnen lassen, wie es auch einmal in einem neutestamentlichen Wort heißt. Psalm 107, Vers 20, da heißt es so herrlich, er sandte sein Wort, also Gott selber, ja, durch Menschen gesprochen, ja, durch Eingebung, ja, haben sie das Wort Gottes geredet, ja. Alle Schrift, wurde gerade auch erwähnt, ist von Gott eingegeben. Menschen haben durch den Heiligen Geist getrieben, aufgeschrieben, und das hat bis heute dieselbe Kraft. Zur damaligen Zeit und in allen Jahrhunderten und der ganzen Menschheitsgeschichte. Das Wort Gottes hat Kraft. Und wozu es gesandt wird, dazu, das wird auch auf jeden Fall geschehen, ja. Und er sprach bei der Schöpfung der Welt, Genesis 1, ja, 1. Mose heißt er, Gott sprach und es war schon da. Ja. Er spricht nur ein Wort, es ist eine solche Autorität im Wort Gottes. Ja. Er hat die ganze Welt geschaffen. Ich weiß nicht, ob auch das ganze All und die Universen, man entdeckt ja immer mehr Universen. Je weiter die forschen, je größer die Teleskope werden, die Wissenschaftler merken, es gibt ja noch Galaxien und Milchstraßen und was auch immer noch. Und immer werden neue Sterne entdeckt. Habt ihr das schon mal mitbekommen, diese Wissenschaftssendungen oder Literatur darüber? Und alles das hat Gott geschaffen durch ein Wort. Er trägt die Welten sozusagen auch durch sein Wort. Dieser Gott, ja, der auch Christus von den Toten auferweckt hat, durch den Heiligen Geist, und der hat nur ein Wort gesprochen, und Jesus selber hat ständig das Wort Gottes gepredigt, er hat ständig gesagt, kehret um und glaubt an das Evangelium, und er hat Aussätzige gereinigt, Leprakranke geheilt, auf Deutsch, ja, er hat Tote auferweckt durch sein Wort, er hat zu dem Lazarus gesprochen, steh auf, komm raus, ja, und er kam heraus aus dem Grab durch ein Wort unseres Heilandes, und Menschen wurden befreit, wo sie in finsteren Mächten verstrickt waren, und Menschen wurden geheilt. Er ging überall umher und tat wohl und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, heißt es in Apostelgeschichte, ein Summarium der Zusammenfassung des Wirkens Jesu auf Erden. Und viele, viele Menschen wurden auch körperlich geheilt, geistig, seelisch, mental, in ihren Beziehungen und so weiter. Das Wort Gottes hat alle nur denkbare mögliche Autorität und Kraft. Ja. Und es heißt hier, schon der Psalmbeter konnte das sagen, er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Wir haben gehört, dass Menschen Zeit ist gegeben. Und es ist manchmal, sagt uns das Wort Gottes, 60, 70 Jahre, wenn es hochkommt, vielleicht noch ein bisschen mehr, durch die moderne Technik leben die Menschen ja immer länger. Aber irgendwann ist es mal sogar so weit, dass Menschen vor ihrem himmlischen Richter stehen werden, vor ihrem Schöpfer. Und dann wird ja die Frage gestellt werden, hast du das Angebot der Rettung, das er für dich am Kreuz vollbracht hat, angenommen, persönlich für dich, nicht deine Oma, nicht dein christlicher Ältester oder Pastor oder dein christlicher Mitbruder oder Schwester, sondern du selber. Ja? Gott hat keine Enkel, wisst ihr das, er hat nur Kinder. Amen. Und wenn du gesagt hast, Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dein Blut für mich vergossen hast und dass du meine Sünden auf dich genommen hast, wo ich am Ziel vorbeigelebt habe, Zielverfehlung heißt Sünde, ja, knapp daneben ist auch vorbei, ja. Und wenn du das so angenommen hast und einen Herrschaftswechsel vollzogen hast, wie das der liebe Simon hier mit Alter von zarten Alter von 5 bis 6 Jahren gemacht hat, Jesus in sein Leben eingeladen, dann weißt du, du bist ein Kind Gottes und du wirst die Ewigkeit in der richtigen Abteilung verbringen. Amen. Es gibt ja Himmel und auch die Gegenseite und dafür sind wir geschaffen. Jetzt schon fängt die Ewigkeit an, wenn wir Jesus einladen. Und wenn du heute hier bist, du bist christlich aufgewachsen, du hast das Wort Gottes wie Milch schon bekommen von den geistlichen Eltern, deinen eigenen vielleicht, ja, durch gute Kinderdienstlehre oder Sonntagsschule oder wie das hier auch immer ist in der Gemeinde, aber du hast persönlich Jesus noch nicht aufgenommen, dann ist heute dein Tag. Mach es fest, dass Jesus wirklich dein persönlicher Retter ist. Ich meine besonders junge Leute gerade unter uns. Ich hatte das nicht auf dem Zettel stehen, aber ich bin einfach geleitet vom Heiligen Geist in diesem Augenblick, glaube ich. Und Gott klopft an deine Herzenstür und sagt, wie es in Offenbarung 3, Vers 20 heißt, siehe, ich stehe vor der Tür. Und er klopft an, er kommt nicht wie Rambo und macht die Tür auf, ja, oder irgendwie so ein moderner Filmheld und so weiter, sondern er klopft an. Und wer ihm auftun wird, ja, da gibt es nur eine Klinke von innen an deiner Herzenstür. Die kannst nur du aufmachen, ja, das ist alles freiwillig. Amen, stimmt's? Ja, und wenn du auftust, die Herzenstür, Jesus, der Retter und Herr der Welt, kommt rein und er wird mit dir das Mahl des Herrn feiern, wie wir das nachher auch tun. Er wird dir die Sünden vergeben und du wirst sein Kind werden, ja. Ist das nicht wunderbar? Das ist das größte Wunder überhaupt. Und das ist die größte Heilung, die passieren kann, wo eine Menschheit ohne Gott gelebt hat und es war furchtbar, sie waren gottlos und sind getrennt von Gott, aber in dem Augenblick, wo vor 2000 Jahren er am Kreuz gehangen hat, hat gesagt, es ist vollbracht, Amen. Da kam Himmel und Erde in Erschütterung. Die Toten standen auf. Sie verkündigten das Wort Gottes und die großen Taten Gottes in Jerusalem. Der Vorhang zerriss, ja, von oben nach unten. Und der Weg zum Himmel war frei. Er starb. Nach 3 Tagen weckte ihn der Heilige Geist wieder auf. Und er sitzt jetzt zu Rechten Gottes und hat seinen Heiligen Geist geschickt am Pfingsten vor 2000 Jahren. Und baut seine Gemeinde weltweit. Millionen und Millionen Christen sind auf dieser Erde, die das so persönlich erlebt haben, eine persönliche Hingabe zu Jesus. Und ihre zerstörte Beziehung, ja, wo sie von Gott weg waren, wurde geheilt. Diese riesige Kluft, die uns von Gott trennte, wurde überbrückt durch das Kreuz Jesu Christi. Ist das nicht wunderbar? Amen. Und mögen es noch viele Menschen in Goslar hören, im ganzen Harzgebiet, hier in der ganzen Vorharzregion und so weiter. Der Harz wird schmelzen wie Wachs, die Berge vor dem Herrn, ja. Egal, was hier okkult ist und Hexenkunde und was weiß ich, Kult und was weiß ich, was hier alles gibt. Gott ist größer, Amen. Gott ist stärker als jede okkulte Macht, was sie da auf dem Brocken treiben, was auch immer, Amen. Gott ist größer, er lacht, heißt es im Psalm 2, über seine Feinde. Jawohl. Auf jeden Fall, du weißt schon genau, wo ich hin will. Machen wir direkt weiter. Genau, auf Hebräer 4, Vers 12. Wir haben ein paar Theologen unter uns. Halleluja. Sehr gut. Ja, aber das ist ganz ernst gemeint. Wenn du noch nicht persönlich Jesus in dein Herz eingeladen hast, durch ein Gebet geht es, dass du sagst, Herr, ich brauche Vergebung. Ich danke, dass du mich so liebst, dass du dein Leben gegeben hast für seine Freunde. Und das ist das Größte, was man haben kann. Ich lade dich ein, komm in mein Herz und mach das heute fest. Vielleicht kommst du zu einem später von den Ältesten oder vom Team und sag, ja Herr, heute möchte ich wirklich nicht nur christlich genannt werden, sondern Christus im Herzen haben. Amen. Wir haben so viele Namenschristen in Deutschland, aber die haben noch gar nicht Christus in ihrem Herzen. So bin ich aufgewachsen, in der evangelischen Landeskirche, ja. Als Baby getauft, als 14-Jähriger konfirmiert. Ich wollte ja nur eine neue Stereoanlage, verstehst du? Das war mein Grund, warum ich das gemacht habe. Und nicht, weil ich gläubig war. Und ich dachte, ich wäre ein Christ, aber ich brauchte noch Jesus Christus. Und dann habe ich das von gläubigen evangelischen Pfarrern gehört. Ist vielleicht bekannt, Ulrich Pazani, ein evangelistischer Pfarrer, der auch diese Pro-Christ-Evangelisation heutzutage macht, Jugendpfarrer damals in Essen. Und da habe ich gewusst, boah, ich persönlich brauche Errettung. Ja? Meine Eltern haben uns immer sonntags zur Kirche geschickt. Und wir gingen regelmäßig zur Kirche, nämlich immer Karfreitag und Heiligabend. Ja? Genau, so, das war ganz tolle Landeskirchentradition. Ja? Also wir waren regelmäßige Kirchgänger. Ihr versteht, was ich meine, ja? Und dann hat Jesus meine Herzenstür geklopft. Und das wusste ich, wow, komm in mein Herz. Und ich wusste am nächsten Tag, als ich das gebetet habe, nach so einer evangelistischen Veranstaltung, wow, Jesus lebt wirklich. Und er hat das größte Wunder getan. Er hat Heilung der zerrissenen Beziehung zwischen Gott und Mensch geschenkt. Und ich konnte in dem Augenblick sein Kind sein. Das ist für jeden Menschen, auch in dieser Stadt und dieser ganzen Region. Ja, er sandte sein Wort und heilte sie. Das nächste ist, das Wort ist unsere Waffe zum Sieg. Epheser 6, Vers 17, das ist die Waffenrüstung Gottes. Es ist ein zweischneidiges, scharfes Schwert, wie du sagtest, liebe Schwester. Und nehmt euch den Helm des Heils, ja, und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Also früher habe ich immer so gerne Ritter gespielt. Wir sind ein paar Jungs oder Männer unter uns. Also ich habe dann immer diese Ritterfilme gesehen, dann haben wir dann so irgendwelche Stöcke genommen. War da jemand früher auch mal jung und hat sowas gerne gemacht? Ja. Auf jeden Fall, ein paar sind ehrlich. Und das ist das Wort Gottes. Es ist ein zweischneidiges Schwert und es ist eine Waffe. Ja? Die ganze Waffenrüstung, das ist alles Jesus. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dieses Schild des Glaubens. Er ist der Gurt der Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Genau. Und er ist auch der Panzer der Gerechtigkeit, von dem auch die ganze Waffenrüstung spricht, die geistliche. Es ist Jesus, ist unsere Gerechtigkeit. Das hat der Luther entdeckt. Wir feiern ja bald das Lutherjahr. 1517 hat er die 95 Thesen an die Türe geschlagen. Wisst ihr das noch? Ja. Und bald ist ja, mal gelesen, mal gehört, Lutherfilm. Und 2017 ist 500 Jahre, großes Jubiläum. Ja, Reformation aufgrund eines kleinen Mönches, der das Wort Gottes verstanden hat, wo der Heilige Geist ihm das aufgeschlüsselt hat, was alles heute in der Kirche läuft zu seiner Zeit halt, was nicht normal war und wo auf einmal die ganze Welt von der Wahrheit des Wortes Gottes überzeugt wurde, fingen an, die Bibel zu übersetzen und so weiter. Wir können all das Wort Gottes haben. Er hat in 10 Wochen, wir waren auf der Wartburg in Eisenach, und 10 Wochen hat er die Bibel ins damalige Deutsch übersetzt. Ja, das ist gewaltig. Und wir leben in so einem Land. Wir dürfen das feiern, dass wir das Wort Gottes haben. Es ist unser Sieg in diesem Kampf, ja. Genau. Und wir dürfen wissen, wie es auch im Hebräerbrief heißt, Hebräer 4, Vers 12, also die modernen Uhren irgendwie, das ist, genau. Also Hebräer 4, Vers 12, ach wunderbar, Dankeschön. Nicht, dass ich hier, das hat doch noch was, also die Mechanik, die gehen immer aus irgendwie. Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig, das Wort Gottes ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Schöpfer ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Hier wird über das Wort Gottes gesagt, dass es lebendig ist, dass es wirksam ist und dass es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und wir dürfen wissen, dass wir etwas ganz, ganz Wirksames haben, nämlich das Wort Gottes. Jesus selber ist ja das Wort, ja. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, das ist der Johannesprolog, Einführung des Johannesevangeliums. Und Jesus selber ist das Wort. Und in der neuen Genfer Übersetzung, eine aus der Schweiz kommenden, sehr gute, moderne Bibelübersetzung, heißt es, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Ja, es ist dieses herrliche Gotteswort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und erweist sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, Vers 13. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ja, wir dürfen wissen, dieses wunderbare Wort Gottes ist sowas von scharf, ist sowas von besonders, dass wir uns dem immer wieder aussetzen dürfen. Das Wort Gottes hat so eine Autorität, so eine Allmacht und alles wird vor ihm offenbar werden. Im Psalm heißt es ja einmal, dass wir vor Gott, kein Mensch sich vor Gott verstecken kann. Ja, ging ich zum äußersten Meer, so wärst du auch dort, sagt der Psalmbeter. Und das meint das. Vor Gottes Wort wird alles offenbar, selbst was wir vielleicht manchmal gar nicht selber wissen, was in unserem eigenen Herzen ist. Ja, Gott kennt uns durch und durch. Und das Wort Gottes weiß jeden geheimen Wunsch und jede Gesinnung. Wir dürfen uns diesem Wort Gottes ganz freudig anvertrauen, weil es wirklich Macht hat, uns freizusetzen. Und das Wort Gottes ist wirksam. Es zeigt die Situation von dem lebendigen Gott und es zeigt die Situation auch von dem Menschen, der wir gerade stehen. Und und wir dürfen wissen, wir brauchen keine Angst haben, weil es der Richter ist, sondern wir dürfen wissen, es ist für diejenigen, die es mit Glauben aufnehmen, das Heilswort, und für die anderen ist es das Gerichtswort. Weil der Zweifler, über dem bleibt ja das Gericht, wie es im Johannesevangelium einmal heißt. Aber dem Glaubenden bringt es Heil. Und es ist lebendig. Ja, das griechische Wort heißt hier im Hebräerbrief Zom. Sagt mal Zom. Zom, ja. Und es heißt lebendig, lebend, wirksam. Und das heißt, es ist ein Heilswort für die Menschen, die es mit Glauben annehmen, und für die anderen ein unheilsmächtiges Wort Gottes. Zom bedeutet, was Gott sein lässt als Schöpfer, Erhalter und Erlöser, im Gegensatz zu den nichtigen Götzen, wo Menschen zu neigen, die anzubeten. Sein Wort, das ihn offenbart und deswegen ein lebendiges Wort ist, denn es hat am Leben Gottes teil, wenn es gesprochen wird. Kommt es bei dem, der angesprochen wird, nicht auf das Anhören, sondern auf das Hören, auf das Gehorchen an. Also nicht nur viel hören, sondern gehorchen. Darauf kommt es an, wenn wir das Wort Gottes hören. Es macht lebendig, es ist lebendig. Wer hat das schon mal erlebt bei der Bibellese? Du liest dasselbe Wort und hast vielleicht 100 Mal schon eine Bibelstelle gelesen. Auf einmal entdeckst du einen ganz neuen Aspekt, eine neue Facette. Wer hat das schon mal erlebt? Ja. Da merken wir, es spricht zu unterschiedlichen Zeiten zu dir. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn ich an einen Bibelvers komme und ihn nicht verstehe, ziehe ich den Hut, grüße und gehe weiter. Ja. Sagt ihr einmal, weil kennt ihr schon so Bibelstellen, wo ihr keinen klaren Auslegung habt und so weiter? Ja. Und dann an einer anderen Zeit, wo du dich wieder ins Wort Gottes hineinkniest, studierst, ja, die Schätze, von denen wir gehört haben, Geocaching kannst du dagegen vergessen, die Schätze, alle Schätze liegen verborgen in der Erkenntnis von Jesus Christus, sagt der Kolosserbrief, ja. Die geistlichen Schätze heben, wie so einer Goldmine. Könnt ihr das so, in Südafrika gibt's ja Goldminen und Diamantenminen und so weiter, und wo du gräbst und gräbst und auf einmal siehst du dieses Nugget, siehst du diesen wunderbaren Diamanten, ja. Und wir sind übersät, das ganze Wort Gottes von vorne bis hin ist übersät mit solchen Diamanten. Und wenn du es gerade nicht entdeckst, zu anderer Zeit kommt es, macht der Herr das ganz lebendig. Es ist lebendig, es ist nie immer dasselbe und immer dasselbe, sondern du kriegst durch den Heiligen Geist Licht. Und du bekommst neue Offenbarungen über das, was Gott auch speziell vielleicht zu deinem jetzigen Zeitpunkt, zu der jetzigen Situation sagen möchte. Es ist Freudenbotschaft und wir dürfen es, wie es so wunderbar heißt, mit Glauben vermischt aufnehmen. Es heißt auch gehorchen und es heißt auch umsetzen. Genau. Dann geht es weiter, es ist personifiziert. Und es ist kraftvoll. Da heißt es im Hebräerbrief dieses Wort Energes von Energie, ja. Es ist kraftvoll, es heißt eigentlich auch, es ist wirksam, es ist wirkungskräftig, es ist wirkmächtig, ja. Dieses Wort Gottes wirkt. Es ist nicht nur irgendwie, ja, manche sagen ja, die Bibel hat hier ein Recht, Papier ist geduldig. Habt ihr das schon mal gehört? Die schreiben da irgendwas, es gibt ja viele andere Wahrheiten. Ja, aber das Wort Gottes ist so eine Kraft, ja. Es heißt an einer anderen Stelle, es ist, dass es wie ein Dynamit ist, wie eine Dynamitstange, ja. Und wenn wir das mit Glauben vermischt aufnehmen, es kann wirklich Festungen des Feindes zerstören, auch oft in Gedankenfestungen. Es ist kräftig zu Zerstörungen all der Dinge, die uns von der Erkenntnis Jesus Christus abhalten. Und durch Glauben ist das Volk Gottes in die Ruhe eingegangen, ins Land Kanaan. Durch Glauben sind sie reingekommen und das Wort Gottes hat sie wirksam und mächtig werden lassen. Und das haben sie an sich selbst erlebt. Es hat sich an ihnen ereignet. Genau. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es durchdringt bis zur Spaltung der Seele, bis zur Spaltung des Geistes, zur Spaltung von Gelenk und Spaltung des Markes. Es heißt eigentlich, es richtet sich richtet über die Regung Gedanken unseres Herzens. Es ist ein Bild der Zeit, das auch bei dem damaligen nichtgläubigen griechischen Schriftsteller Philo vorkommt. Bei ihm teilt sich alles, zum Beispiel die göttliche Vernunft der Seele und die vernünftigen, unvernünftigen Teil der Sprache und Wahrheit und Lüge. Aber im Hebräerbrief heißt es, das Wort Gottes ist durchdringt das und richtet das. Ja? Und das heißt also, unser ganzes Menschsein, Gelenk, ja, ihr habt ja so ein Gelenk wahrscheinlich, weil. Und übrigens war beim Gebet gestern war ein Bild da, wir werden das auch aufgreifen, im Heiligen Geist gehorsam sein. Hier, kannst du es mal ganz kurz sagen, mal kurz aufstehen, kurz sagen, wo wir gerade bei den Gelenken sind.
Ach so, ja, wir hatten ein Bild von einem Fußgelenk, das geschmerzt hat. Da wollen wir das heute haben.
Genau. Wir werden später nach dem Gottesdienst dann auch für diese Person oder andere Personen, vielleicht krank sind oder so, anbieten, mit den Ältesten zu beten. Ja? Also es heißt von Durchdringung auch der Seele und der Gelenke und des Markes. Das heißt, unser persönliches Menschsein, aber auch das Innerste ist vor Gott offenbar und es zeigt klar auf, wir sind letztlich auf Gott geworfen und er durchschaut alles und er kann uns helfen, dass wir auch im Innersten Wahrheit haben. Gott liebt die Wahrheit in unserem Innersten, ja. Und vor Gottes Wort, es ist wie ein Spiegel. Wir sehen uns im Spiegel, unser ganzes Menschsein, und wir sehen, ob wir im göttlichen Maßstab sind oder ob wir auf anderen Wegen sind. Genau. Also dieses lebendige Wort Gottes, wir dürfen es aufnehmen und wir dürfen ja darauf achten, ja, wie auf ein Licht, ein Licht in alle Dunkelheit. Ja, im 2. Petrusbrief 1, Vers 19 heißt es, wir sollen auf dieses Licht achten, wie auf einen Morgenstern, ja, in dieser dunklen Zeit. Das prophetische Wort, es meint die Bibel, es meint das Wort Gottes, was eingehaucht durch die, von Gottes Geist die Menschen dann aufgeschrieben haben, was bis heute wirksam ist. Und es wird ausrichten, wozu es gesandt ist. Petrus stand auf dem Berg der Verklärung, damit möchte ich abschließen, auf dem Berg der Verklärung. Und er sah ja Jesus in einer Lichtgestalt, erinnert ihr euch? Ja. Und er sah, wen sah er noch auf dem Berg? Ganz laut. Elia. Und wen noch? Mose, genau. Das übrigens ist ein Synonym für ja, das Pentateuch, die fünf Bücher Mose, den Tenach und für die Propheten. Elia steht für die Propheten, ja, letztlich die ganze, das Alte Testament, ja. Und es sind nicht nur, auch alle drei, deren Leichnam hat man nie gefunden. Ja, das Grab von Jesus ist leer, war ich schon einmal in Jerusalem, ja, da wo man vermutet, dass es wahrscheinlich war, da steht, den die er sucht, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ja, die Botschaft der Engel an, das ist dieses von den Anglikanern, das Grab dort, ja, das wunderbare Gartengrab. Und von Mose, das den finden sie ja auch bis heute nicht, ja, wo er begraben ist. Und von Elia, er wurde ja im feurigen Wagen entrückt, ja, aufgenommen. Und das ist ganz interessant. Und dieser Petrus, der dabei war, der am liebsten sich Hütten bauen wollte, sagen, wir gehen gar nicht wieder runter auf die Erde und in die Niederung des Lebens, wir bleiben jetzt hier, Jesus, ja, eine für dich, eine für meine anderen zwei Brüder und Jünger, ja, wir bleiben jetzt schön hier. Sie mussten wieder runtergehen und alle wussten ohne Worte, sie sahen, dass sie mit Jesus waren. Eine solche Ausstrahlung, ja, kam von ihnen aus. Wenn du dich mit Gottes Wort füllst, Jesus ist das Wort, da kommt das Leben in dich hinein. Ja? Du setzt dich dem Licht Gottes aus, der Wahrheit, der Quelle des Heils überhaupt, des Lebens. Und dieser Petrus sagt aber, er hatte so eine tolle Erfahrung. Ja? Und aber er sagte, dass umso mehr wollen wir uns in dieser dunklen Stunde an dein ewiges Wort halten, als das prophetische Wort. Die einzelne Erfahrung mit Gott ist gut und wichtig, manchmal schenkt die Gott, aber wichtiger ist, dass wir das umso fester halten, ja, dass er wie ein Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Und ja, wir wollen wirklich noch beten zum Abschluss, bevor wir dann zum Mahl des Herrn kommen. dass wir eine noch größere Liebe für das Wort Gottes bekommen, noch mehr lieber das Wort Gottes lesen, das Wort Gottes umsetzen. Und ich habe noch einen kleinen
Advents-Weihnachtsgruß für euch als Gemeinde.
Leben, das Wort Gottes umsetzen. Vielleicht stehen wir dazu noch auf und beten: Herr, schenk uns neu Hunger, ja? Nach dieser unverfänglichen Milch. Wenn du frisch im Glauben bist, brauchst du Milch oder geistliche Alete oder Hip oder wie das alles heutzutage heißt, ja? Aber wenn du schon lange im Glauben bist, brauchst du Schwarzbrot. Amen. Brauchst du Steaks und richtig kräftige Nahrung. Egal in welchem geistlichen Level du bist, lieber Bruder, liebe Schwester, wir brauchen alle, dass wir das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. Seid ihr noch mehr ermutigt, eine bibeltreue Gemeinde zu sein, die das Wort Gottes liest, hört, mit Glauben vermischt aufnimmt und durch die Gnade Gottes den Heiligen Geist umsetzt. Amen. Herr, wir beten darum. Mach uns zu Männern und Frauen deines Wortes, die das Wort Gottes lieben, die das Wort Gottes begehren, die, auch wenn sie vielleicht mal das Fleisch sagt, ach, ich habe keine Lust zur Bibel lesen, dass wir überwinden im Namen Jesus, dass wir das Wort Gottes schätzen, dass wir es achten. Herr, wo so viele Menschen auf der Welt sich das abschreiben, nur mal ein paar Seiten und dann dafür teilweise ins Gefängnis kommen. Und danke, dass wir das Wort Gottes haben. Wir achten das, Herr. Und mach uns Männern und Frauen und Tätern des Wortes, die das Wort Gottes mit deiner Hilfe umsetzen. Amen.